Einschlafen mit Wikipedia. Ich bin Tillmann und das ist dein Podcast zum Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Grand Canyon. Der Grand Canyon ist eine tief eingeschnittene Schlucht, die der Colorado River im US-Bundesstaat Arizona geformt hat. Das Gebiet erstreckt sich über eine beträchtliche Länge, weist Breiten von bis zu knapp 30 Kilometern auf und erreicht Tiefen von mehr als einem Kilometer. Die Schlucht sowie die angrenzenden Randgebiete liegen innerhalb des Grand Canyon Nationalparks, des Kaibab National Forest, des Grand Canyon Parashant National Monuments sowie der Reservate der Wallapai, Havasupai und der Navajo-Nation. Ein bedeutender Befürworter des Schutzes dieses Gebiets war der Präsident Theodore Roosevelt, der die Region mehrfach besuchte, um dort zu jagen und die Landschaft zu betrachten. In den Gesteinsschichten sind fast 2 Milliarden Jahre der Erdgeschichte freigelegt, die sichtbar wurden, als der Colorado River und seine Nebenflüsse ihre Kanäle durch die Felsen schnitten, während das Colorado Plateau angehoben wurde. Während die Wissenschaft über die genaue Geschichte der Einschneidung debattiert, stützen neuere Studien die Annahme, dass der Fluss seinen Lauf vor etwa 5 bis 6 Millionen Jahren durch das Gebiet einschlug. Seit dieser Zeit hat die Erosion die Schlucht kontinuierlich vertieft und verbreitert. Seit Jahrtausenden bewohnen indigene Völker das Gebiet und errichteten Siedlungen in der Schlucht und in ihren Höhlen. Für die Pueblo-Kultur gilt der Ort als heilig. Im Jahr 1540 war García López de Cárdenas aus Spanien der erste Europäer, der die Schlucht sah. Geographie. Gelegen innerhalb des Colorado-Plateaus stellt der Grand Canyon ein Flusstal dar, das angehobene Gesteinsschichten aus dem Proterozoikum und Paläozoikum offenlegt. Es bildet einen von 6 eigenständigen physiografischen Abschnitten der Provinz des Colorado-Plateaus. Obwohl es auf dem Land tiefere Schluchten gibt, wie etwa die Gali-Kandaki-Schlucht in Nepal, ist dieses Gebiet für seine enorme Größe und die vielschichtige, farbenfrohe Landschaft bekannt. Die geologische Bedeutung ergibt sich aus der dichten Abfolge alter Gesteine, die in den Wänden der Schlucht erhalten und sichtbar geblieben sind. Diese Schichten dokumentieren weite Teile der frühen geologischen Geschichte des nordamerikanischen Kontinents. Durch Gebirgsbildungen wurden diese Sedimente später um Tausende von Metern angehoben, was die Entstehung des Colorado-Plateaus zur Folge hatte. Die höhere Lage führte zu vermehrten Niederschlägen im Einzugsgebiet des Flusses, änderte jedoch nichts an dem halbtrockenen Charakter der Region. Die Hebung des Plateaus verlief ungleichmäßig, weshalb das Kaibab-Plateau am Nordrand etwa 300 Meter höher liegt als am Südrand. Nahezu das gesamte Oberflächenwasser des Nordrandes fließt in Richtung der Schlucht, während das Wasser auf dem Plateau hinter dem Südrand aufgrund der Neigung meist von der Schlucht wegfließt. Dies führt zu tieferen und längeren Seitenschluchten auf der Nordseite, während die Kanäle auf der Südseite kürzer und steiler ausfallen. Die Temperaturen am Nordrand liegen wegen der größeren Höhe meist niedriger. Im Sommer treten an beiden Rändern häufig heftige Regenfälle auf. Der Zugang zum Nordrand ist im Winter häufig durch Straßensperrungen eingeschränkt. Geologie. Die Entstehung der Schlucht ist eng mit dem Becken des Colorado Rivers verknüpft, das sich im Laufe der letzten 70 Millionen Jahre entwickelt hat. Seit mehr als 150 Jahren sammeln Wissenschaftler Daten und diskutieren Theorien über den geologischen Ursprung des Flusses und der Schlucht. Die Formation könnte ein komplexer Prozess sein, bei dem verschiedene Faktoren und geologische Abläufe über lange Zeiträume an unterschiedlichen Orten zusammenwirkten. In der Debatte zwischen Befürwortern eines hohen oder geringen Alters der Schlucht haben Forscher Schätzungen angezweifelt, die das Alter auf lediglich 5 bis 6 Millionen Jahre festlegten. Diese Forschungsergebnisse führten zu Diskussionen, da sie von dem bisherigen wissenschaftlichen Konsens abwichen. Eine Studie aus dem Jahr 2008 untersuchte Höhlen in der Nähe und datierte deren Ursprung auf etwa 17 Millionen Jahre. Dabei wurde die Uran-Bleidatierung genutzt, um Kalzitablagerungen an den Wänden von 9 Höhlen zu analysieren. Eine weitere Untersuchung deutete darauf hin, dass Teile der Schlucht bereits vor 20 Millionen Jahren eine Tiefe erreichten, die der heutigen nahe kommt. Spätere Veröffentlichungen legten nahe, dass der westliche Teil sogar 70 Millionen Jahre alt sein könnte. Der aktuelle wissenschaftliche Konsens geht davon aus, dass die Schlucht aus mehreren Segmenten besteht, die zu unterschiedlichen Zeiten entstanden und sich erst später zu dem heutigen Wasserweg verbanden. Die zentralen Abschnitte bildeten sich demnach vor 50 bis 70 Millionen Jahren, beziehungsweise vor 15 bis 25 Millionen Jahren. Die Endstücke der Schlucht wurden hingegen erst in den letzten 5 bis 6 Millionen Jahren geformt. Die freigelegten Gesteine reichen vom 2 Milliarden Jahre alten Vishnu-Schiefer am Boden bis zum 270 Millionen Jahre alten Kaibab-Kalkstein am Rand. Dazwischen klafft eine zeitliche Lücke von etwa 500 Millionen Jahren, in der keine Ablagerungen vorhanden sind. Später bildeten sich Sedimente der Grand Canyon-Supergruppe in warmen Meeren und Küstengebieten, als die Küstenlinie wiederholt vorrückte und zurückwich. Eine Ausnahme bildet der Coconino-Sandstein aus dem Perm, der Anzeichen von Dünenablagerungen durch Wind aufweist. Die enorme Tiefe und die Höhe der Schichten, die meist unter dem Meeresspiegel entstanden, sind auf die Hebung des Plateaus vor rund 65 Millionen Jahren zurückzuführen. Dieser Vorgang erhöhte das Gefälle des Flusses und damit seine Erosionskraft. Während der Eiszeiten sorgten veränderte Wetterbedingungen für mehr Wasser im Flusssystem, was das Einschneiden beschleunigte. Vor etwa 5 Millionen Jahren änderte sich der Lauf des Flusses erneut, als sich der Golf von Kalifornien öffnete, was die Erosionsrate weiter steigerte. Fast die gesamte heutige Tiefe wurde so vor etwa 1 Million Jahren erreicht. Die terrassierten Wände entstanden durch die unterschiedliche Widerstandsfähigkeit der Gesteine gegenüber der Erosion. Hydrologie. Die Erforschung der Grundwasserströme in der Region stellt ein aktives wissenschaftliches Feld dar. Grundwasser entsteht, wenn Niederschläge in den Boden einsickern und die wasserführende Zone erreichen. Die Durchlässigkeit der Erdschichten bestimmt dabei, wie leicht das Wasser fließen kann, wobei Sand durchlässiger ist als Ton. Schichten aus Ton können den Wasserfluss blockieren und wirken als Trennschichten, während durchlässige Gesteinszonen als Aquifere bezeichnet werden. Innerhalb der geologischen Abfolge haben sich zwei bedeutende Grundwasserleiter gebildet. Der obere C-Aquifer ist nicht nach oben begrenzt und sammelt Wasser, das durch den Kaibab-Kalkstein in den Coconino-Sandstein sickert. Darunter bilden die Hermit-Formation und die Supai-Gruppe eine Barriere. Das Wasser aus diesem Leiter kann seitlich fließen und tritt an den Wänden der Schlucht als Sickerstellen aus. Es kann jedoch auch vertikal durch Bruchzonen nach unten gelangen, um den tieferen R-Aquifer zu speisen. Dieser tiefer liegende R-Aquifer besteht aus stark zerklüftetem Kalkstein und wird als Karst-Aquifer eingestuft. 5 einzelne Systeme speisen diesen regionalen Grundwasserleiter, der schließlich in den Grand Canyon entwässert. Geologische Verwerfungen und Faltungen beeinflussen den Fluss des Wassers maßgeblich. Austritte aus dem R-Aquifer zeigen sich als Quellen und Sickerstellen, insbesondere in Gebieten mit paläozoischem Carbonatgestein. Diese Brüche im Gestein bieten wichtige Wege für die vertikale Zirkulation und den seitlichen Transport des Wassers zu den tiefgelegenen Quellen. Die größten Quellen der Region werden aus dem R-Aquifer gespeist, während der C-Aquifer eine geringere Anzahl an Quellen mit kleinerem Schüttungsmengen versorgt. Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung zeigen, dass das Grundwasser Anteile von modernem Wasser enthält, das nach 1950 versickert ist. Viele Quellen führen eine Mischung aus jungem und deutlich älterem Wasser. Die geschätzten Durchschnittsalter für das Grundwasser am Südrand reichen von 6 Jahren bis fast 20.000 Jahren. Es besteht eine Korrelation zwischen dem Alter des Wassers und der geografischen Länge, wobei das Alter von Osten nach Westen zunimmt. Überraschenderweise ähneln Proben aus tiefen Brunnen eher dem R-Aquifer als dem C-Aquifer, was auf hydrologische Verbindungen zwischen den Schichten hindeutet. Quellen mit jüngerem Wasser stehen meist mit dem Coconino-Aquifer in Verbindung und werden schnell durch Schneeschmelze und lokalen Regen regeneriert. Der tiefere R-Aquifer scheint primär von der Schneeschmelze in den San Francisco Peaks abhängig zu sein. Die Forschung befasst sich auch mit dem Risiko von Verunreinigungen. Große Teile des Kaibab-Plateaus weisen eine hohe Anfälligkeit für die Verschmutzung des oberen C-Aquifers auf, während etwa ein Fünftel der Fläche als hochsensibel für den tieferen R-Aquifer eingestuft wird. Geschichte. Innerhalb der Schlucht befinden sich historische Spuren menschlicher Besiedlung, wie etwa die Getreidespeicher am Nankoweap Creek, die von der frühen Nutzung der natürlichen Gegebenheiten durch Bewohner vergangener Epochen zeugen. Indigene Völker. Die Vorfahren der Pueblo-Völker waren die erste bekannte Kultur, die in dem Gebiet siedelte. In der Archäologie wurde diese Gruppe oft als Anasazi bezeichnet, ein Begriff der Navajo, der jedoch von den heutigen Nachfahren abgelehnt wird, da er so viel bedeutet wie fremde oder feindliche Ahnen. Es wird darüber debattiert, wann diese Kultur genau entstand, wobei ein Konsens den Beginn um das Jahr 1200 vor Christus ansetzt. Forscher gehen davon aus, dass diese frühen Bewohner die Vorfahren der heutigen Pueblo-Stämme sind. Neben ihnen bewohnten auch andere Kulturen das Umfeld der Schlucht. Die Kohonina lebten zwischen den Jahren 500 und 1200 westlich der Schlucht und gelten als Vorfahren der Yuman, Havasupai und Hualapai, die noch heute dort ansässig sind. Südöstlich siedelten die Singua zwischen den Jahren 500 und 1425, welche möglicherweise Verbindungen zu Clanstrukturen der Hopi aufweisen. Als die ersten Europäer im 16. Jahrhundert eintrafen, hatten sich bereits weitere Kulturen etabliert. Die Hualapai bewohnen einen langen Abschnitt an der bewaldeten Südseite der Schlucht. Die Havasupai leben seit dem 13. Jahrhundert in der Nähe des Cataract Canyons in einem weitläufigen Gebiet. Die südlichen Paiute sind im heutigen Utah und im Norden Arizonas ansässig. Das Volk der Navajo, auch Diné genannt, bewohnt eine Region, die sich von den San Francisco Peaks nach Osten erstreckt. Sprachliche Belege deuten darauf hin, dass sie von den Athabasken aus Kanada abstammen, die nach dem 11. Jahrhundert südwärts wanderten. In der Mythologie einiger Hopi-Gemeinschaften stellt die Schlucht den Ort dar, an dem die Menschheit aus einer vorherigen Welt hervorging. Spanische Entdecker. Unter dem Befehl von Francisco Vázquez de Coronado suchte Hauptmann García López de Gardenas im September 1540 nach den sagenumwobenen sieben Städten von Cibola. Begleitet von Führern der Hopi und einer kleinen Soldatengruppe erreichte er den Südrand der Schlucht. Drei Männer der Expedition versuchten den Abstieg, mussten jedoch nach etwa einem Drittel des Weges aufgrund von Wassermangel umkehren. In ihrem Bericht verglichen sie einige der Felsformationen mit der Größe des Giralda-Turms in Sevilla. Es wird vermutet, dass die indigenen Führer zwar Pfade zum Fluss kannten, die Spanier jedoch möglicherweise absichtlich nicht dorthin führten. Danach vergingen mehr als 200 Jahre, bis wieder Europäer das Gebiet besuchten. Im Jahr 1776 erkundeten die Priester Francisco Atanasio Domínguez und Silvestre Vélez de Escalante den Norden der Schlucht auf der Suche nach einem Weg von Santa Fe nach Kalifornien. Sie entdeckten eine Furt durch den Fluss, die später als Furt der Väter bekannt wurde und heute unter dem Wasserspiegel des Lake Powell liegt. Ebenfalls im Jahr 1776 verbrachte der Missionar Francisco Garcés eine Woche bei den Havasupai. Obwohl seine Versuche zur christlichen Missionierung erfolglos blieben, hinterließ er Beschreibungen der tiefen Schlucht. Erkundung durch amerikanische Siedler. James Ohio Patty erreichte das Gebiet im Jahr 1826 vermutlich als einer der nächsten Europäer zusammen mit einer Gruppe von Trappern. In den 1850er Jahren wurde der Missionar Jacob Hamblin von Brigham Young ausgesandt, um geeignete Stellen für Flussüberquerungen zu finden. Hamblin baute gute Beziehungen zu den Hualapai und den Siedlern auf und in mehreren Stellen, darunter Lees Ferry im Jahr 1858. Später beriet er John Wesley Powell bei dessen Expeditionen und fungierte als Diplomat gegenüber den indigenen Stämmen. Im Jahr 1857 leitete Edward Fitzgerald Beale eine Expedition zur Vermessung einer Wagenstraße entlang des 35. Breitengrads. In der Nähe des Südrandes stießen sie auf die Schlucht, die in den Tagebüchern der Teilnehmer als eine außergewöhnliche natürliche Besonderheit von enormer Tiefe beschrieben wurde. Ebenfalls 1857 beauftragte das Kriegsministerium Joseph Ives damit, die Schiffbarkeit des Flusses vom Golf von Kalifornien aus zu prüfen. Er startete mit einem Heckrad-Steamer namens Explorer. Nachdem das Schiff auf einen Felsen gelaufen war, setzte die Gruppe die Reise in einem Ruderboot fort. Ives und seine Begleiter waren vermutlich die ersten Europäer, die das Diamond Creek-System bereisten. In seinem Bericht an den Senat im Jahr 1861 hielt Ives fest, dass die Berichte früherer Entdecker und Trapper die Realität eher untertrieben als übertrieben hätten. Berichte aus San Francisco erwähnen zudem, dass Joseph R. Walker bereits 1851 den Fluss aufwärts reiste, um die Hopi zu besuchen, wobei er den Canyon passierte. John Strong Newberry besuchte die Schlucht 1858 als wahrscheinlich erster Geologe. Die erste systematische Erkundung des Flusses und des Canyons erfolgte 1869 unter der Leitung von Major John Wesley Powell. Er ließ 4 speziell verstärkte Ruderboote bauen und per Eisenbahn in den Westen transportieren. Zusammen mit den 9 Männern startete er in Wyoming. Während der Reise ging ein Boot verloren und die Vorräte wurden knapp, was die Männer zwang, von den minimalen Rationen zu leben. Trotz gefährlicher Stromschnellen erreichten sie den Zusammenfluss von Green River und Colorado River im heutigen Utah. Am 28. August 1869 verließen 3 Männer die Gruppe, da sie die weiteren Stromschnellen für unpassierbar hielten. Tragischerweise starben diese 3 Männer auf ihrem Weg zu einer Siedlung, während der Rest der Gruppe nur einen Tag später die gefährlichen Abschnitte sicher passierte. Powell erfuhr später, dass die Männer vermutlich aufgrund eines Missverständnisses getötet worden waren. Er selbst wurde später ein bedeutender Direktor wissenschaftlicher Behörden und etablierte im Jahr 1871 die Bezeichnung Grand Canyon für das Gebiet, das zuvor oft nur als die große Schlucht bekannt war. Im Jahr 1889 versuchte Frank M. Brown, eine Eisenbahnlinie entlang des Flusses für den Kohletransport zu planen. Er und sein Team nutzten jedoch ungeeignete Boote ohne Rettungswesten. Brown verunglückte tödlich, woraufhin sein Ingenieur Robert Brewster Stanton die Erkundung mit 9 Booten bis zum Golf von Kalifornien fortsetzte. Im Jahr 1908 wurde die Region zum Nationalmonument und 1919 schließlich zum Nationalpark erklärt. Verschiedene Pioniere ließen sich in der Region nieder, darunter Bergleute wie John Hans oder Louis Butcher, der als der Eremit bekannt wurde. Auch Betreiber von Fähren wie John Doyle Lee und Architekten wie Mary Coulter prägten die frühe Erschließung des Gebiets. Föderaler Schutz, Nationalmonument und Nationalpark. Präsident Theodore Roosevelt besuchte das Gebiet im Jahr 1903. Als Naturschützer richtete er 1906 ein Wildschutzgebiet ein. Dabei wurde die Beweidung durch Vieh eingeschränkt und Raubtiere wie Berglöwen und Wölfe wurden systematisch entfernt. Roosevelt nutzte das Gesetz über Altertümer von 1906, um das Areal am 11. Januar 1908 zum US-Nationalmonument zu erklären. Es gab jedoch Widerstand von Inhabern von Land- und Bergbauansprüchen, die die Umwandlung in einen Nationalpark über 11 Jahre lang blockierten. Erst unter Präsident Woodrow Wilson wurde der Grand Canyon Nationalpark am 26. Februar 1919 per Gesetz als 17. Nationalpark der USA gegründet. Die Verwaltung steht heute vor vielfältigen Aufgaben. Dazu gehören die Wiedereinführung des gefährdeten kalifornischen Kondors, die Kontrolle des Lärms durch Rundflüge sowie Streitigkeiten um Wasserrechte und das Management von Waldbränden. Das Ökosystem veränderte sich nachhaltig nach dem Bau des Glen Canyon Staudamms im Jahr 1963. Die durchschnittlichen Flutpegel sanken drastisch, was zur Erosion von Sandbänken und zur Ausbreitung invasiver Arten führte. Ab 1996 wurden künstliche Flutungen durchgeführt, um die natürlichen Prozesse zu simulieren und das Ökosystem wiederherzustellen. Seit 2018 wird mit adaptiven Managementstrategien am Damm experimentiert, um Sandmengen zu bewegen. Aufgrund extremer Dürre mussten geplante Wasserabgaben im Jahr 2022 jedoch verschoben werden, um die Stromerzeugung durch Wasserkraft sicherzustellen. Wetter. Die Wetterbedingungen variieren stark je nach Höhenlage. Während die bewaldeten Ränder hoch genug liegen, um im Winter Schnee zu erhalten, herrschen am Boden der Schlucht entlang des Flusses Temperaturen, die mit Wüstengebieten im Süden Arizonas vergleichbar sind. Das Klima ist allgemein trocken, weist jedoch 2 jährliche Niederschlagsperioden auf. Im Winter bringen pazifische Stürme Regen und in den Höhenlagen Schnee. Im Spätsommer sorgt der nordamerikanische Monsun für feuchte Luftmassen, die oft heftige, lokal begrenzte Gewitter auslösen. Am Südrand fällt im Schnitt weniger als 400 mm Niederschlag, während der höhere Nordrand deutlich feuchter ist und oft große Mengen Schnee verzeichnet. Auf der Phantom Ranch, tief in der Schlucht, ist Regen seltener und Schnee eine absolute Ausnahme. Im Sommer steigen die Werte in der inneren Schlucht oft über 40 Grad Celsius, während sie an den Rändern im Winter weit unter den Gefrierpunkt sinken können. Besucher unterschätzen oft diese extremen Bedingungen, was zusammen mit der dünnen Luft in der Höhe zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Die Wetterlage beeinflusst Wanderungen und Erkundungen maßgeblich, weshalb genaue Vorhersagen notwendig sind. Seit 1903 gibt es eine Wetterstation am Südrand. Die höchste dort gemessene Temperatur lag bei 43 Grad Celsius im Jahr 1974, während der Tiefstwert im Jahr 1919 bei minus 29 Grad Celsius lag. Luftqualität. Früher zählte die Region zu den Gebieten mit der saubersten Luft in den USA. Heutzutage wird die Luftqualität jedoch durch Emissionen von Kohlekraftwerken, Bergbau, Fahrzeugen und industrielle Verschmutzung aus benachbarten Bundesstaaten sowie Mexiko beeinflusst. Auch Waldbrände und Staubstürme wirken sich auf die Sichtverhältnisse aus. Diese Sichtweiten ändern sich saisonal und sind im Winter meist am besten, während sie im Sommer abnehmen. Winterliche Kaltfronten bringen oft saubere Luft aus dem Nordwesten mit sich, können aber auch Schadstoffe von nahegelegenen Minen transportieren. Im Winter liegt die durchschnittliche Sichtweite bei etwa 260 Kilometern, während sie im Sommer durch Winde aus dem Südwesten, die städtische Abgase mitbringen, auf etwa 160 Kilometer sinkt. Innerhalb der Schlucht kann sich Smog festsetzen. Die Trübung wird hauptsächlich durch Sulfate, organische Stoffe und Bodenpartikel verursacht. Sulfate stammen oft aus Südkalifornien oder von Kupferhütten in Arizona. Organische Partikel entstehen durch Fahrzeuge, Waldbrände und natürliche Ausdünstungen der Vegetation. Zur Verbesserung der Situation wurden Maßnahmen ergriffen, wie die Gründung einer Kommission im Jahr 1990 zur Beratung der US-Umweltbehörde EPA. Ziel ist es, bis zum Jahr 2064 wieder natürliche Sichtverhältnisse in den Nationalparks herzustellen. Studien in den 1990er Jahren zeigten, dass das Navajo-Kraftwerk die Sicht beeinträchtigte, woraufhin Filteranlagen installiert wurden, die den Schadstoffausstoß massiv senkten. Das Werk wurde 2019 endgültig stillgelegt. Auch ein weiteres Kraftwerk im Westen wurde bereits 2005 geschlossen. Kontrollierte Feuer im Frühjahr und Herbst sollen zudem das Risiko für schwere Waldbrände und die damit verbundene Rauchentwicklung reduzieren. Klimawandel. Durch den Anstieg von Treibhausgasen sind die Temperaturen stetig gestiegen, was die letzten Jahre zu den wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen gemacht hat. In Arizona hat sich die Temperatur seit 1895 um etwa 1 Grad Celsius erhöht. Trotz eines leichten Anstiegs der Niederschläge sank der Wasserabfluss im oberen Einzugsgebiet des Colorado Rivers zwischen 1916 und 2014 um über 16%. Höhere Temperaturen führen zu mehr Verdunstung und einem Rückgang der schützenden Schneedecke, was die verfügbare Wassermenge im Fluss pro Grad Erwärmung deutlich reduziert. Am Südrand fielen in den letzten Jahrzehnten durchschnittlich etwa 43 mm Regen, am Nordrand dagegen 600 mm. Bereits 1926 wurde am Südrand ein System zur Wiederaufbereitung von Abwasser für die nicht trinkbare Nutzung errichtet. Früher musste Trinkwasser per Tankwagen herangeschafft oder aus Quellen in der Tiefe hochgepumpt werden. In den 1960er Jahren wurde eine Leitung gebaut, die Wasser vom Nordrand durch die Schlucht zum Südrand transportiert. Täglich werden so große Mengen Wasser befördert, um den Bedarf der Infrastruktur am Südrand zu decken. Steigende Besucherzahlen und das Alter der Aluminiumleitung gefährden die Stabilität der Versorgung. Es gibt Pläne, die 16 Meilen lange Leitung zu ersetzen oder neue Brunnen in den tiefen Aquifer zu bohren. Eine verstärkte Entnahme könnte jedoch zur Absenkung des Bodens und zur Beeinträchtigung der Ökosysteme führen. Die Nationalparkverwaltung hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgase deutlich zu reduzieren und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel umzusetzen, wozu auch Bildungsprogramme und eine verstärkte Überwachung gehören. Tier- und Pflanzenwelt. Innerhalb des Nationalparks wurden etwa 1700 Arten von Gefäßpflanzen sowie zahlreiche Pilz-, Moos- und Flechtenarten dokumentiert. Diese Vielfalt ist vor allem auf die enormen Höhenunterschiede zwischen dem Flussniveau und dem Nordrand zurückzuführen. Der Park beheimatet 12 endemische Pflanzenarten, die nur hier vorkommen, während nur etwa 10% der Flora als nicht einheimisch gelten. Einige Pflanzenarten stehen unter besonderem Schutz der US-Behörden. Die Vegetation wird im Westen durch die Mojave-Wüste und im Osten durch die Sonora-Wüste beeinflusst, während auf den Rändern Wälder aus Ponderosa-Kiefern und Pinienkiefern wachsen. Natürliche Sickerstellen und Quellen an den Canyonwänden beherbergen 11% aller im Park vorkommenden Pflanzenarten. Die Schlucht dient als Verbindungskorridor für verschiedene Habitate entlang ihres Verlaufs, kann aber auch für manche Arten eine genetische Barriere darstellen. Die Ausrichtung der Hänge spielt ebenfalls eine Rolle für die Vielfalt. Nordhänge erhalten deutlich weniger Sonnenlicht, weshalb dort Pflanzen wachsen, die sonst in größeren Höhen oder nördlicheren Breiten zu finden sind. Südhänge hingegen sind der vollen Sonne ausgesetzt und weisen eine für die Wüste typische Vegetation auf. Entlang des Korridors des Colorado Rivers leben 90 Säugetierarten. Davon gehören 18 zu den Nagetieren und 22 zu den Fledermäusen, die die vielfältigen ökologischen Nischen der Schlucht nutzen. Im Park existieren verschiedene große Ökosysteme, die 5 der 7 nordamerikanischen Life Zones und 3 der 4 Wüstentypen umfassen. Die biologische Vielfalt entspricht einer Reise von Mexiko nach Kanada. Unterschiede in der Höhe und das daraus resultierende Klima sind die Hauptfaktoren für die Entstehung dieser Gemeinschaften. Insgesamt gibt es 129 verschiedene Pflanzengemeinschaften, deren Zusammensetzung durch das Klima sowie die geologische und geomorphologische Beschaffenheit des Geländes bestimmt wird. Untere Sonoranzone. Diese Life Zone erstreckt sich vom Flussufer bis in eine Höhe von etwa 1200 Metern. Entlang des Flusses und seiner dauerhaft wasserführenden Nebenflüsse hat sich eine Ufergemeinschaft gebildet. Hier wachsen vor allem Weiden, Pfeilkraut, Honigmesquit und Akazien sowie die eingeführte Tamariske. In hängenden Gärten und an Sickerstellen finden sich seltene Pflanzen wie der Orchideenbaum oder spezielle Orchideenarten. Im Fluss selbst leben gefährdete Fischarten wie der Buckel-Stumpfnasenkarpfen. Zu den häufigsten Amphibien zählen der Canyon-Laubfrosch und verschiedene Krötenarten. Leopardenfrösche hingegen sind mittlerweile extrem selten geworden. In den Gewässern wurden zudem 33 Krebsarten identifiziert. Etwa 48 Vogelarten nisten regelmäßig im Fluss, während viele andere ihn als Korridor für den Vogelzug nutzen. Der Weißkopfseeadler nutzt das Gebiet als Winterquartier. Während Fischotter gegen Ende des 20. Jahrhunderts vermutlich verschwanden, sind Bisamratten sehr selten. Biber beeinflussen durch das Fällen von Weiden und Pappeln die Vegetation am Ufer. Verschiedene Nagetiere wie Streifenhörnchen bewohnen die unterschiedlichen Vegetationstypen. Fledermäuse ruhen meist in den trockenen Hochlagen, suchen aber am Fluss nach Insekten. Kojoten, Ringelkatzen und Skunks gehören zu den häufigsten Raubtieren der Uferzone und jagen Reptilien und Nagetiere. Seltener treten Waschbären, Rotluchse, Füchse oder Berglöwen auf. Größere Huftiere wie Maultierhirsche und Wüstendickornschafe besuchen den Fluss regelmäßig. Seit der Entfernung verwilderter Esel in den 1980er Jahren haben sich die Bestände der Dickhornschafe wieder erholt. Maultierhirsche steigen meist nur bei Nahrungsmangel von den Rändern in die Schlucht ab. Die Insektenwelt ist durch Zuckmücken, Köcherfliegen, Käfer und verschiedene Ameisenarten geprägt. Auch Spinnen und Skorpione wie der Rindenskorpion sind hier heimisch. Es wurden zudem zahlreiche Arten von Weichtieren, darunter Landschnecken und Muscheln, nachgewiesen. Unter den Reptilien finden sich Echsen und Schlangen, wobei die Dichte der Echsen in der Nähe des Wassers am höchsten ist. Rehlerkrustenechsen und Chuckwallas sind die größten Vertreter ihrer Art in der Schlucht. 6 verschiedene Klapperschlangenarten wurden dokumentiert. Oberhalb der Uferzone gedeiht eine Wüstenbuschgemeinschaft mit typischen Arten wie dem Kreosotbusch oder der Sagebrush. Die Säugetierfauna besteht hier aus 50 Arten, vornehmlich Nagetiere und Fledermäuse. Bis auf den gebänderten Gecko kommen fast alle Reptilien der Flusszone auch in diesen höheren Lagen vor, wenn auch in geringerer Dichte. Im westlichen Teil des Parks lebt zudem die gefährdete Wüstenschildkröte. In den Bereichen über 1200 Metern finden sich Insekten wie Papierwespen, Honigbienen und verschiedene Schmetterlinge sowie größere Spinnentiere wie Vogelspinnen. Obere Sonoranzone und Übergangsgebiete. Die obere Sonoranzone umfasst den Großteil der inneren Schlucht und den Südrand in Höhenlagen zwischen 1100 und 2100 Metern. Diese Region wird von Sträuchern wie dem Blackbrush sowie von Pinienkiefern und Wacholderwäldern dominiert. In tieferen Gebieten dieser Zone finden sich Pflanzen der Mojave-Wüste, darunter die Utah-Agave und verschiedene Kakteenarten. Etwa 30 Vogelarten brüten in den trockenen Hochlagen und an den Klippen. Die steilen Wände bieten ideale Nistplätze für Wanderfalken, die von der Vielzahl an Beutetieren profitieren. Auch der kalifornische Kondor ist hier wieder heimisch geworden, nachdem er erfolgreich ausgewildert wurde. In den Nadelwäldern leben 52 Säugetierarten, darunter Stachelschweine, Spitzmäuse, Eichhörnchen, Schwarzbären und Hirsche. Besonders auf dem Kaibab-Plateau sind diese Arten verbreitet. Oberhalb des Gestrüpps und bis zu einer Höhe von ca. 1900 Metern wachsen Pinienkiefern und Wacholder zusammen mit Gräsern und Yucca-Pflanzen. Verschiedene Schlangen und Echsen bewohnen diesen Bereich, wobei die Kurzhorn-Kröteneidechse besonders häufig in den Kieferwäldern vorkommt. In der Übergangszone zwischen 2000 und 2500 Metern dominieren Ponderosa-Kiefern auf beiden Rändern. Am Südrand finden sich zudem Graufüchse, Dickhornschafe und verschiedene Eichenarten. Amphibien wie der Tigersalamander sind in den Wäldern am Rand verbreitet. Von den etwa 90 Vogelarten, die in den Nadelwäldern brüten, sind mehr als 50 nur im Sommer anwesend. Kanadische und Hudson-Zone. Die kanadische Zone umfasst Lagen über 2500 Metern auf dem Nordrand und dem Kaibab-Plateau. Hier wachsen Fichten, Tannen, Espen und Ebereschen in einem subalpinen Klima. Berglöwen und der Kaibab-Habicht sind in diesen Wäldern zu finden. Die Hudson-Zone ist durch Bergwiesen und subalpines Grasland geprägt, welche jedoch selten sind und nur auf dem Nordrand vorkommen. Verschiedene Grasarten dominieren diese Gemeinschaften, während in feuchteren Bereichen Seggen und Kräuter gedeihen. Tourismus. Mit jährlich etwa 5 Millionen Besuchern ist das Gebiet eines der bedeutendsten Naturziele weltweit. Ein Großteil der Touristen stammt aus den USA, insbesondere aus Kalifornien und Arizona. International kommen Besucher vor allem aus dem Vereinigten Königreich, Kanada, Japan und Deutschland. Der Südrand ist wetterabhängig das ganze Jahr über zugänglich, während der Nordrand üblicherweise nur von Mitte Mai bis Mitte Oktober für den Publikumsverkehr geöffnet ist. Es gibt zahlreiche Aussichtspunkte, wobei die am leichtesten zugänglichen Stellen im Nationalpark und im Reservat der Wallapai liegen. Die meisten Touristen besuchen den Südrand, wo sich Besucherzentren, Museen und Galerien befinden. Weiter östlich steht der Desert View Watchtower. Der Nordrand ist ebenfalls über eine Straße erreichbar, die jedoch im Winter geschlossen bleibt. Ein dritter touristischer Bereich liegt auf dem Gebiet der Wallapai, etwa 250 Kilometer von Las Vegas entfernt. Dort wurde 2007 der Skywalk eröffnet, eine Aussichtsplattform mit Glasboden. In diesem Gebiet befindet sich auch Guano Point an einer schmalen Halbinsel. Der westlich gelegene Parashant-Nationalmonument-Bereich verfügt hingegen über keine befestigten Straßen oder touristische Infrastruktur. Beliebte Aktivitäten sind Rafting, Wandern und Hubschrauberrundflüge. Der Boden der Schlucht kann zu Fuß, auf Maultieren oder per Boot erreicht werden. Von Wanderung zum Fluss und zurück an einem einzigen Tag wird aufgrund der extrem körperlichen Belastung und der Hitzegefahr abgeraten. Jedes Jahr müssen Erschöpfte gerettet werden, dennoch bewältigen erfahrene Wanderer diese Strecke regelmäßig. Camping ist meist auf offizielle Plätze beschränkt, wobei Reservierungen am Südrand dringend empfohlen werden. Am Nordrand gibt es zudem Möglichkeiten zum freien Campen im National Forest. Übernachtungen unterhalb des Randes erfordern eine spezielle Genehmigung. Jährlich gehen Zehntausende Anfragen ein, von denen nur ein Teil bewilligt werden kann. Besucher können ebenfalls Rundflüge mit Flugzeugen oder Hubschraubern buchen, die von verschiedenen Flughäfen in der Umgebung starten. Seit den späten 1990er Jahren dürfen diese Flüge aus Sicherheitsgründen den Rand des Parks nicht mehr unterfliegen. Fallschirmspringen ist seit 2016 am Flughafen des Südrands möglich. Pläne für einen großen Multimedia-Komplex mit Kino- und Shoppingmöglichkeiten am Rand des Canyons mit einer Seilbahn zum Boden der Schlucht wurden im Jahr 2017 vom Rat der Navajo Nation abgelehnt.
Das war Einschlafen mit Wikipedia, dein Podcast zum Einschlafen.